läuft das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud.
Guten Abend. Das RKI meldet erneut Höchstwerte. Die 7-Tage-Inzidenz stieg weiter auf 438,2. Und zu allem Übel gibt es seit heute Meldungen einer neuen Virusvariante in Südafrika, die auch schon Europa erreicht hat. Aber ab heute gilt die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite in Deutschland als offiziell beendet. Das Signal an die Bevölkerung könnte sein, es geht wieder aufwärts. Tut es aber nicht. Für die Intensivstationen ist diese Notlage nicht beendet, sondern verschlimmert sich immer mehr. So sehr, dass nun schwerkranke Intensivpatienten aus Bayern, Thüringen oder Sachsen, wo die Zahlen weiter steigen, zur Entlastung der Kliniken in andere Bundesländer geflogen werden. Im sogenannten Kleeblatt-Konzept, was Deutschland für die Patientenverlegung in verschiedene Regionen ähnlich der Anordnung der Kleeblätter aufteilt, heute verließen erstmals mit Hilfe der Luftwaffe schwerkranke Bayern. Andreas Herz berichtet.
Chefarzt Gerhard von Dreden und sein Team sind unter Druck. Gleich soll eine Corona-Patientin aus der Klinik in Bobingen bei Augsburg verlegt werden, per Flugzeug nach Nordrhein-Westfalen.
Wir sind im Moment auf unserer Intensivstation voll belegt mit beatmungspflichtigen Patienten. Uns gehen die Maschinen aus. Wenn dann noch weitere Patienten kommen würden, da wird die Überlebenschance der einzelnen Patienten wirklich niedriger. Die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet.
Zwei Patienten wollte sein Team deshalb verlegen. Doch nur für eine ist Platz. Die Auswahl musste schnell getroffen werden.
In diesem Fall sind die Angehörigen hier nicht vor Ort. Das heißt, sie konnten jetzt auch nicht selber persönlich Abschied nehmen.
Eine Autostunde entfernt auf dem Flughafen in Memmingen. Im Anflug ein Airbus der Luftwaffe, eine fliegende Intensivstation. Insgesamt 6 Corona-Patienten sollen von Memmingen aus ausgeflogen werden. Dorthin, wo noch etwas Platz ist auf den Intensivstationen. In Bobingen wurde die Patientin inzwischen in diesen Krankenwagen gebracht. Ein eingespieltes Intensivteam bereitet alles vor. Obwohl es schnell gehen muss, dauert es viele Minuten. Das zeigt, wie aufwendig solch ein Transport ist. Und es ist erst der Beginn der Reise.
Was wäre jetzt das Schlimmste, was passieren könnte?
Alles.
Was heißt
das? Dass wir in den Verkehrsunfall verwickelt werden, dass der Patient Probleme mit der Beatmung hat, dass der Sauerstoff ausgeht. Aber der geht nicht aus, weil die voll sind. Also von dem her ist alles gut.
Ist jetzt Zeitdruck?
Ja, wir fahren jetzt.
Gegen 15 Uhr erreicht der Krankenwagen den Flughafen. Ein enormes Räderwerk an Logistik läuft nun an. Krankentransporter, Flughafenpersonal, die Flugzeugcrew. Alles muss nun ineinander greifen. Und immer an der Seite der Bobinger Patientin, die Notärztin aus der Klinik. Erst wenn sie die Frau an die Ärzte im Luftwaffen-Airbus übergeben hat, ist ihr Einsatz vorbei. Rund 2 Stunden dauert das Verladen der 6 Patienten, dann hebt der Airbus ab. Es ist der erste von mehreren geplanten Flügen. Insgesamt 30 Patienten soll die Luftwaffe bis Sonntag in den Norden verlegen. In vielen Teilen Bayerns steht die Versorgung auf der Kippe.
Der muss jetzt erstmal rauffahren. Das ist wahrscheinlich auch wieder leer, oder?
In Eschweiler, Nordrhein-Westfalen, bereiten sich derweil Professor Janssens und sein Team auf etwaige Neuankömmlinge vor. Dabei belasten auch hier Covid-Patienten die Intensivstationen, sagt der Chefarzt.
Weil diese Patientinnen und Patienten sehr lange auf den Intensivstationen liegen und damit auch der Abfluss nicht gewährleistet ist, Betten lange blockiert sind und wir dadurch auch andere Versorgungsaufgaben nicht mehr so wahrnehmen können, wie wir das ja jetzt im Süddeutschland im Augenblick dramatisch erleben.
Lange wird man hier den Süden jedoch nicht mehr unterstützen können, befürchtet Chefarzt Janssens.
Das, was wir im Augenblick im Süden sehen, wird sich irgendwann mal auch nach NRW vorbereiten. Der einzige Vorteil hier in NRW und anderen Gebieten ist, wir haben eine höhere Impfquote. Und die Impfquote korreliert ganz eindeutig mit dem Anteil der Covid-19-Patienten, die nachher schwer erkranken.
Am Abend erreicht der Luftwaffen-Airbus den Flughafen Münster-Osnabrück. Das Intensivbett, das im bayerischen Bobingen frei wurde, ist inzwischen schon wieder belegt.
Das Virus bestimmt weiterhin zu einem nicht geringen Teil unser Leben. Und es gibt gerade wenig Anlass zu glauben, das werde sich alsbald grundlegend ändern. Seitdem das Virus erstmals nachgewiesen wurde, wandelt es sich ständig und immer wieder werden neue Variationen diagnostiziert. Gilt schon die gerade vorherrschende Delta-Variante als hochgefährlich, könnte die nun aus Südafrika bekannt gewordene Mutation noch weitaus ansteckender sein. Die Bundesregierung hat inzwischen 8 Länder aus dem Süden Afrikas als Virusvariantengebiet eingestuft. Diese beunruhigende Nachricht fällt in eine Zeit, von der sich bis vor kurzem noch viel erhofft hatten. Sie werde fröhlicher und gemeinschaftlicher werden als der Advent im letzten Jahr. Robert Holm.
76.414 Neuinfektionen. 70% der deutschen Intensivstationen arbeiten schon eingeschränkt. Und aus Südafrika wird eine neue Variante des Virus gemeldet, möglicherweise noch ansteckender. Alles scheinbar sehr weit weg.
Weihnachtsmärkte sind offen, alles ist wie vorher. Also wir haben keine Angst, oder?
Nee, Angst aktuell nicht.
Ein bisschen gleichgültiger ist man schon geworden, obwohl diese Zahlen natürlich jetzt alarmierend sind und man sich normalerweise anders verhalten müsste.
Sollte man Weihnachtsmärkte vielleicht ganz absagen?
Das denke ich nicht, nein. Weil sich die Leute ja schon die ganze Zeit darauf freuen.
Das Wochenende hat noch nicht mal richtig begonnen. Da ist der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz schon gut besucht.
Ein bisschen Weihnachtsfeeling, so lange wie man darf.
Diese Stimmung für die Bekämpfung der Pandemie ein Riesenproblem.
Wenn Sie auf die Mobilitätsdaten schauen, auf das Kontaktverhalten, ist das bis hierhin jedenfalls nicht ansatzweise so eingeschränkt, wie wir das in den letzten 3 Wellen hatten.
Seine Pressekonferenz heute, der Versuch, das Land aufzurütteln. Weihnachtsmärkte, Großveranstaltungen, alles das sei jetzt ein Unding.
Für unsere momentane, schwierige, ernste Lage macht ganz kurzfristig nur eines den entscheidenden Unterschied. Die Zahl der Kontakte muss runter, deutlich runter.
Das Wort Lockdown immer wieder umschifft, aber es liegt in der Luft. Hier wird es schon ausgesprochen. Der Erzgebirgskreis in Sachsen hat die deutschlandweit höchste Inzidenz. Sie liegt bei 2006. Die Landesregierung schließt einen Lockdown vor Weihnachten nicht mehr aus.
Vielleicht wäre es besser. Es wäre besser, mal alles zuzumachen.
Naja, ich halte von dem ganzen Corona überhaupt nichts.
Ich sehe das genauso. Also ich finde es so völlig übertrieben.
Mein Mann ist an Corona verstorben, ich war im Krankenhaus. Und jetzt halte ich mich von meinen Enkeln fern, weil ich Angst habe, dass die aus der Schule was nach Hause bringen. Und jetzt fahre ich auf den Friedhof. Das ist so unmöglich, was hier passiert. Das dürfte nicht sein. Ich fühle mich furchtbar. Mein Leben ist ein Scherbenhaufen. Alles nur, weil sich auch keiner dran hält.
Und dann noch die Mutation aus Südafrika. Am Abend landet eine Maschine aus Kapstadt am Münchner Flughafen. Alle Passagiere werden in einem Sonderbereich PCR getestet, müssen danach in 14-tägige Quarantäne. Die neue Corona-Variante könnte laut Virologen deutlich ansteckender sein.
Die Europäische Kommission hat den Mitgliedstaaten heute vorgeschlagen, die Notbremse zu aktivieren, was Reisen aus den Ländern im südlichen Afrika und anderen betroffenen Staaten angeht. Sämtliche Flugreisen in und aus diesen Ländern sollten unterbleiben, bis wir ein klares Verständnis darüber haben, wie gravierend die Mutationen dieser neuen Variante sind.
Noch wurde diese Variante nicht in Deutschland nachgewiesen, aber in Belgien wurde heute schon der erste Fall registriert. Gut möglich, dass vielen die Lust auf Weihnachtsmarkt bald schon vergeht.
Und zugeschaltet ist uns Gesundheitsexperte der SPD. Guten Abend, Herr Lauterbach.
Hallo, guten Abend, Frau Abud.
Die Pandemielage ist dramatischer denn je. Reichen da die jetzigen Maßnahmen, um über diesen Winter zu kommen?
Das können wir noch nicht genau sagen, aber die ersten Auswertungen, die wir jetzt gesehen haben von den Kontaktdaten, weisen darauf hin, dass wir möglicherweise noch einmal nachsteuern müssen. Tatsächlich ist das Infektionsgeschehen aggressiver als gedacht.
Aber die noch amtierende Bundeskanzlerin fordert ja fast täglich mehr Kontaktbeschränkungen. Der Hamburgs erste Bürgermeister hat einen flächendeckenden Lockdown heute nicht ausgeschlossen. Läuft es am Ende wieder auf einsame Weihnachten hinaus?
Wir werden sehen, was jetzt zu tun ist. Auf jeden Fall haben die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, das ist die gute Nachricht, gewirkt. Wir sehen tatsächlich, dass die Kontakte etwas zurückgehen. Aber es ist noch nicht da, wo es sein müsste. Und es wird auf jeden Fall notwendig werden, dass wir nachschärfen. Davon gehe auch ich aus.
Und denken Sie, also wenn Sie jetzt sagen nachschärfen, was würden Sie dann an dem jetzt gerade verabschiedeten Infektionsschutzgesetz nochmal nachbessern?
Naja, es muss natürlich also diskutiert werden und es geht um Maßnahmen innerhalb des Infektionsschutzgesetzes und nicht um ein neues Gesetz. Das Gesetz lässt ja viel zu und wir haben das, was das Gesetz zulässt, noch lange nicht ausgereizt. Was insbesondere große Probleme macht, ist tatsächlich, dass die Kontrollen von 2G und 2G Plus überhaupt nicht also angemessen stattfinden und wir haben nach wie vor zu viele große Veranstaltungen. Es sind aber gerade diese großen Veranstaltungen oder auch die vollen Lokale, die vollen Geschäfte, die uns die Probleme machen.
Sie sind ja für eine Impfpflicht für alle. Sie können sich das vorstellen. Jetzt haben Sie mit Ihrem künftigen Koalitionspartner FDP ja eine Partei in der Runde, die sich mit Eingriffen in persönliche Freiheitsrechte eher schwer tut und sich bisher strikt dagegen stellt. Wie soll dieses Virus eingedämmt werden, wenn die FDP da in entscheidenden Punkten blockiert?
Also ich habe selbst in den Verhandlungen jetzt auch über den Koalitionsvertrag die FDP als eine Partei kennengelernt, die vernünftigen Argumenten zugänglich ist. Darüber wird daher zu diskutieren sein. Ich bin ganz sicher, wenn die Argumente für eine Impfpflicht überwiegen, dann wird sich auch die FDP da bewegen. Wir sind da nicht dogmatisch, aber so ist auch die FDP nicht dogmatisch. Die Ampel wird auch dieses Problem lösen können.
Jetzt ist in Südafrika eine möglicherweise gefährliche Mutation aufgetaucht. Wie groß ist Ihre Sorge, wenn diese Virusvariante jetzt in unsere vierte Welle reinschwappt? Also heute wurde ja schon ein Fall in Belgien gemeldet.
Wenn das tatsächlich passieren würde, von allem, was wir über diese Mutationen wissen, dann hätten wir ein riesiges Problem, denn es ist nichts schlimmer, als eine besonders gefährliche Variante in eine laufende Welle hineinzubekommen. Von dem, was wir bisher wissen, ist diese Variante gefährlich für die Geimpften wie für die Ungeimpften. Daher müssen wir mit Reisebegrenzungen hier arbeiten. Hier zählt wirklich jeder Tag, der gewonnen werden kann, bis diese Variante kommt.
Aber reicht es denn, Reisebegrenzungen einzuführen? Ich meine, gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, eine Virusvariante aufzuhalten oder vorzeitig einzudämmen?
Die Boosterimpfung ist es. Also von allem, was wir bisher wissen, würden die Boosterimpfungen auch vor dieser Variante schützen, weil der Booster-Effekt so enorm stark ist. Und wenn es tatsächlich so wäre, dass die Variante sich wirklich massiv durchsetzt, was wir derzeit nicht wissen, dann müsste ein neuer Impfstoff entwickelt werden. Der wäre dann in 3 Monaten auf dem Markt. Aber die Boosterimpfung würde wahrscheinlich den größten Teil also des Schutzes bieten. Und die Boosterimpfung also setzen wir ja derzeit um.
Aber wäre es nicht jetzt dringend notwendig, dass die SPD in dieser Pandemielage endlich einen Gesundheitsminister oder Ministerin benennt, der vielleicht schon mit dem geschäftsführenden Minister Jens Spahn auch notwendige Maßnahmen abstimmt?
Also wir sind ja im ständigen Austausch. Die SPD also wird das Ministerium nachher gut besetzen können. Es gibt dort eine Reihe von Menschen, die das gut machen könnten. Und Kontakte zum Bundesgesundheitsminister, der noch im Amt ist, sind ja also da. Ich habe heute noch zum Beispiel also mit Jens Spahn gesprochen. Wir arbeiten zusammen, das gilt auch für andere. Die Regierung und die Ampel arbeiten zusammen und die Arbeit wird geschafft.
Also in dieser dramatischen Lage, haben Sie da überhaupt Interesse, das Amt des Gesundheitsministers zu übernehmen?
Also um mich ging es da ja gar nicht, sondern also das können ja auch andere Leute sagen. Ich spekuliere nicht über meine eigene Person. Und ich bin ganz sicher, derjenige, der das Amt also übernimmt, der ist sich der Verpflichtung bewusst und wird es gut machen. Aber wie gesagt, die SPD, die das Amt ja dann füllen muss, also die hat dafür gute Kandidatinnen und Kandidaten.
Aber Sie würden es schon ganz gern machen, oder?
Ich kommentiere also meine eigenen Ambitionen diesbezüglich nicht. Das wäre nicht angemessen, weil es darf hier nicht um Personen gehen. Es muss wirklich um die Sache gehen. Das ist eine unfassbare Herausforderung in dieser Notlage. Und da ist es wichtig, in der Sache zu diskutieren und nicht an Personen.
Vielen Dank, Karl Lauterbach von der SPD.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch habe ich vor der Sendung geführt. Sind die Rettungsflüge von heute ein kleines Hoffnungszeichen? Die Meinung von Markus Zeidler vom Westdeutschen Rundfunk.
Explodierende Infektionszahlen, immer mehr Intensivstationen am Limit und jetzt sogar der Einsatz der Bundeswehr bei der Verlegung Schwerstkranker. Die schlechten Nachrichten im Minutentakt, sie bereiten Sorge über das, was kommt. Aber mehr noch. Sie torpedieren immer wieder aufs Neue auch das Vertrauen in die Pandemiepolitik unserer Regierenden, ja, in die Funktionstüchtigkeit unseres Staatswesens. Welle um Welle die Frage, wie konnte es so weit kommen? Wir haben gelernt, uns über verstolperte Impfkampagnen zu wundern, schütteln den Kopf über Pandemiestatistiken via Faxgerät oder das ziemlich kopflose Schließen von Impfzentren. Und jetzt die Operation Kleeblatt. Schon der Name weckt Hoffnung. Für die, die gerade dringend ein Intensivbett brauchen, ganz konkret. Bei ihnen geht es um Leben und Tod. Das Kleeblatt nährt aber auch die Hoffnung, dass Deutschland das Organisieren, gerade in Krisenzeiten, doch nicht ganz verlernt hat. Und dass es in der Pandemiepolitik nicht nur Kurzatmigkeit, sondern auch Weitsicht gibt. Die freien Intensivkapazitäten zu koordinieren und Patienten quer durch die Republik zu verlegen, ist ein organisatorischer Kraftakt, der deshalb funktionieren kann, weil sich Bund und Länder bereits im Frühjahr 2020 darüber Gedanken gemacht haben. Das Konzept daher seit über einem Jahr steht. Für mich ist das die gute Nachricht in diesen Tagen. Doch machen wir uns bei aller Hoffnung bitte nichts vor. Wenn die extremen Fallzahlen der vierten Corona-Welle aus dem Süden und Osten auf den Rest des Landes übergreifen, wenn auch dort keine Intensivbetten mehr frei sind, hilft kein Kleeblatt mehr.
Die Meinung von Markus Zeitler. Heute ist der Tag, an dem es nur darum geht. Es muss billiger, es muss preiswerter sein. Beim Black Friday steigt traditionell der Rabatt vor allem in Online-Shops und Elektronikmärkten. Doch man merkt an diesem Tag, was für ein schwarzes Jahr hinter uns liegt und wie die Pandemie Firmen und Handel ausbremst, weil Läden dicht machten oder Ware nicht rechtzeitig geliefert werden konnten. Manche von uns denken so vielleicht noch mal mehr darüber nach, ob es immer nur um noch günstiger gehen muss. André Kartschall über Spannungen am heutigen Prozentetag.
Es ist ein kleiner Andrang am Black Friday vor diesem Berliner Elektronikmarkt. Viele sind auch gar nicht wegen der Schnäppchen gekommen, sondern um in Zeiten von Lieferengpässen überhaupt etwas zu ergattern. Spielekonsolen beispielsweise sind zurzeit Mangelware.
Ich habe mich jetzt aber angestellt, weil ich mir noch eine PlayStation hoffentlich reservieren kann will.
Ich würde gerne PlayStation 5 kaufen, deswegen bin ich hier.
Wir warten jetzt wegen dem PlayStation 5. Wir warten schon sehr lange und online haben wir kein Angebot gefunden. Wir dachten, wir kommen lieber vor Ort.
Auch viele Ungeimpfte nutzen heute die Möglichkeit, noch einmal nach 3G-Regeln zu shoppen. Ab morgen gilt in Berlins Einzelhandel geimpft oder genesen, mit Ausnahmen nur für Lebensmittelmärkte, Drogerien und Apotheken. Für einige der entscheidende Faktor, sich heute erstmals impfen zu lassen.
Das hat schon eine große Rolle gespielt, ne? Weil ich darf ja ab morgen, ich darf nicht in den Einzelhandel, ich darf schon länger jetzt weder ins Schwimmbad, Fitnessstudio, Veranstaltung und dergleichen. Also ich bin ein Bürger zweiter Klasse, ne?
Manche dürfen nicht shoppen, manche wollen sich gar nicht ins Getümmel stürzen.
Gibt ja noch Internet. Dann bestellt man es halt darüber. Man muss ja nicht immer irgendwo hingehen, gerade in Corona-Zeiten, ne?
Die Berliner 2G-Regel stößt auf Ablehnung beim Einzelhandelsverband. Dieser findet, Masken und Abstand reichten aus. 2G brauche man nicht.
Wenn es kommt, wie einige Bundesländer schon angeordnet haben, dann erwarten wir allerdings Umsatzfrequenzrückgänge von 30-40%. Das ist natürlich gerade im Weihnachtsgeschäft besonders schwierig, weil wir im vergangenen Jahr einen harten Lockdown erlebt haben und das Eigenkapital der Unternehmen aufgezehrt ist.
In manchen Geschäften spielt der Black Friday dieses Jahr überhaupt keine Rolle. Zum Beispiel dort, wo die Ware durch Lieferengpässe so knapp und begehrt ist, dass die Händler sie auch ohne Rabatte verkauft bekommen.
Zum einen haben wir eine extrem gesteigerte Nachfrage im Fahrradmarkt zurzeit, seit Beginn der Corona-Pandemie. Zum anderen ist durch Einschränkungen im Fabrikablauf im Prinzip das Angebot extrem nach unten gegangen. Beziehungsweise es wurden mehr Räder produziert, aber die Deckungslücke ist enorm.
Auch andere Produkte sind Mangelware. So droht eine Weihnachtszeit mit begrenzter Auswahl an Spielzeugen. Manches ist einfach nicht lieferbar.
Das hatten wir bisher noch nie. Das ist dieses Jahr eine besondere Sache. Das ist sonst proppevoll gefüllt, alle Reihen gefüllt, jeden Morgen. Und wir bekommen schlichtweg keinen Nachschub, weil die Materialien und die Arbeitskräfte fehlen.
Das Weihnachtsgeschäft dürfte in diesem Jahr schwieriger werden für Händler und Kunden.
Im Streit über Migranten, die den Ärmelkanal überqueren, verschärft sich der Ton zwischen Großbritannien und Frankreich. Mehr dazu und weitere Nachrichten mit Julia Niharika-Sen.
Die französische Regierung wies einen offenen Brief des britischen Premierministers Johnson an Präsident Macron als unseriös und inakzeptabel zurück. Johnson fordert von Frankreich die Rücknahme aller Migranten, die illegal über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangen. Britische Grenzbeamte sollten an französischen Stränden patrouillieren.
Mit 27 Toten ist es das bislang schwerste Bootsunglück im Ärmelkanal. Am Tag danach ist nun auch der politische Streit darüber eskaliert. Die britische Innenministerin fordert, dass Frankreich die Flüchtlinge behält. Diese Menschen sollten im ersten sicheren Land ihrer Flucht Asyl beantragen. Und niemand muss aus Frankreich hierher fliehen, um in Sicherheit zu sein. Eine solche Rückführung innerhalb Europas ist im Dublin-Abkommen geregelt. Seit dem Brexit gilt das für Großbritannien aber nicht mehr. Einmal hier angekommen, können sie vorerst bleiben und viele der Flüchtlinge und Migranten wissen das. Boris Johnson aber beharrt in einem Brief darauf, Frankreich sei in der Pflicht. Ein Brief, den er auch noch vorab auf Twitter veröffentlichte. Macron sagte daraufhin für Sonntag geplante Gespräche mit der britischen Innenministerin wieder ab.
Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses.
Ich bin überrascht über diese Methoden. Das ist unseriös. Man kommuniziert so etwas nicht über Twitter, wie ein Whistleblower. Wirklich nicht. Macron, gelassen, denn die Briten sind hier auf ihn angewiesen. Johnson ließ in London zwar erklären, er bereue seinen Brief nicht, dennoch wird er auf Dauer wohl kaum daran vorbeikommen, mit Frankreich auf Augenhöhe zu verhandeln. Bereits heute kamen trotz Sturm und Kälte wieder mehr als 30 Menschen in Dover an.
Das Seenotrettungsschiff Sea-Watch 4 mit mehr als 460 im Mittelmeer geretteten Migranten an Bord darf auf Sizilien anlegen. Die deutsche Organisation, die es betreibt, teilte heute mit, die italienischen Behörden hätten dem Schiff den Hafen Augusta zugewiesen. Zuvor hatte die Crew mehrere Tage vergeblich auf eine Entscheidung gewartet. Zwischenzeitlich brachte die italienische Küstenwache einige Menschen aus medizinischen Gründen in Sicherheit. Trotz internationalem Druck auf die Türkei muss der Kulturförderer Kavala weiter ohne Verurteilung im Gefängnis bleiben. Das hat ein Istanbuler Gericht heute nach mehr als 4 Jahren Untersuchungshaft entschieden. Kavala werden Umsturzpläne im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten und dem Putschversuch von 2016 vorgeworfen. Der Europarat fordert seine Freilassung und droht mit Konsequenzen. Aus Protest nahm Kavala heute nicht selbst am Prozess teil. Die Bevölkerung in Deutschland soll in Katastrophenfällen künftig auch durch Massennachrichten per SMS, das sogenannte Cell Broadcast, gewarnt werden. Der Bundesrat stimmte einer entsprechenden Regierungsverordnung heute zu. Das neue System soll Ende kommenden Jahres einsetzbar sein. Bis dahin müssen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Hintergrund der Einführung ist die Kritik an mangelhaften oder fehlenden Warnungen bei der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Mitte Juli. Soweit der Überblick über die Nachrichten des Tages und damit zurück zu Alina But.
Ein Lasso, Hut, eine lässige Pose, nur die Kippe fehlt. Die auf dem Pferd, das sind schwarze Cowboys. In den berühmten Westernfilmen waren sie nie zu sehen. Wahrscheinlich wäre es für die Regisseure ohnehin nicht in Frage gekommen, den weißen Mann auf dem Gaul auszutauschen. Dabei war nach dem Bürgerkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts jeder vierte Cowboy in den USA schwarz. Und nun entwickeln die Totgeschwiegenen neuen Stolz, etwa wenn die Compton Cowboys aus Los Angeles mit hochgereckter Faust bei Black Lives Matter Protesten mitreiten. Verena Bünden hat einen 13-Jährigen getroffen, der als schwarzer Cowboy in der weißen Rodeo-Welt erfolgreich ist.
Backstage bei den Bullenreitern. Rodeo ist in den USA ein knallharter Sport. Deswegen betet Nicholas Jackson mit seinem Vater vor jedem Start. Nicholas ist einer der wenigen schwarzen Cowboys im weißen Rodeo-Spektakel. Ich werde nicht mehr nervös. Ich bleibe schön ruhig. In der Szene gilt der 13-Jährige als Talent und riskiert jedes Wochenende seine Knochen. Zu Hause bei Familie Jackson in Maryland. Jeden Tag trainiert Nicholas auf diesem selbstgebastelten Bullen. Auf echten hat er es zum Junior-Weltmeister gebracht. Der Bulle ist wie ein Tornado, aber auf seinem Rücken gibt es einen ruhigen Punkt. Wir nennen ihn den Sweet Spot. Nick ist ein Naturtalent darin, den zu finden und die Balance zu halten. 4 Jackson-Kinder treten erfolgreich bei Rodeos an. Sie sind schwarze Cowboys in 5. Generation und stolz auf ihre Familientradition. Was Hollywood verschwiegen hat, Im wahren Wilden Westen war jeder vierte Cowboy schwarz. Nach Abschaffung der Sklaverei zog es viele als Viehtreiber gen Westen. Damals die Chance auf Freiheit und einen bezahlten Job. Als Nicholas den Weltmeistertitel gewonnen hat, haben alle so getan, als wäre ein schwarzer Cowboy etwas Neues. Das stimmt nicht. Die Geschichte der schwarzen Cowboys ist einfach immer ausgelassen worden. Rund $25.000 pro Jahr investieren die Jacksons in das Training der Kinder. Jede Gürtelschnalle eine gewonnene Trophäe. Auf den Rodeos begegnet der Familie manchmal Rassismus. Nach Nicholas Weltmeistertitel wurden böse Gerüchte gestreut, er habe mit dem Alter getrickst. So viel Begabung bei einem schwarzen Jungen, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, meinen manche im Rodeo-Zirkus. Ich lasse das nicht an mich ran. Ich bin beim Rodeo, um das gut zu machen. Über was anderes mache ich mir keinen Kopf. Auge in Auge mit den Bullen. Auch bei diesem Rodeo im ländlich-konservativen Virginia treten außer den Jacksons nur weiße Cowboys an. Es geht ums Punktesammeln für das nationale Finale. Die meisten Bullen hier sind ziemlich nett, die chillen gerade. Bullen und Reiter, offenbar alle entspannte Profis. Die 10 besten Bullenreiter Amerikas verdienen durchschnittlich $500.000 im Jahr. Diese Junioren sind davon weit entfernt, bei gleichem Verletzungsrisiko. Für die Gesundheit der Cowboys wird vor jedem Rodeo gebetet. Es ist eine sehr weiße Rodeo-Welt. Und doch gibt es vereinzelt Zeichen für einen Wandel. Dieses ganze John-Wayne-Zeug, da war noch Rassentrennung, als sie das gedreht haben. Die schwarzen Cowboys sind nicht in den alten Western drin, weil man sie nicht dabei haben wollte. Dann macht sich auch Niklas für seinen ersten Ritt fertig. Mighty Moo heißt der Bulle, der ihm zugelost wurde. Und der will nur eins, das Seil um sein Hinterteil loswerden. Und den Reiter obendrauf. Niklas, der Favorit, ist hart gelandet. Schlimmer noch, der Bulle ist auf ihn draufgetrampelt. Die Knochen sind heile, aber sein Stolz ist verletzt. Ich habe den Bullen zu sehr machen lassen, habe nur auf meinem Hintern gesessen. Jeder Ritt kann als Hauptgewinn enden oder im Krankenhaus. Kein erfolgreicher Abend für Nicholas. Und doch hat er viel erreicht. Weiße Fans stöbern ihn, den schwarzen Weltmeister, hinter den Kulissen auf. Es ist ein weiterer Schritt zur Normalität. Nicholas Jackson hat noch große Pläne.
Und dann schauen wir jetzt noch aufs Wetter. Carsten, wie wird's am ersten Adventswochenende?
Tja, Aline, das ist schnell erzählt. Das erste Adventswochenende wird oftmals nass, kalt und ziemlich schmuddelig. In den Mittelgebirgen allerdings erwarten wir den ersten Wintereinbruch. Ich springe aber zunächst erstmal vom Thema Winter in den Sommer, denn es gibt eine neue Klimastudie aus Nordamerika und die beschäftigt sich mit den Hitzewellen auf der Nordhalbkugel, denn die haben rasant zugenommen in den letzten 40 Jahren. Von den 80er Jahren bis heute hat die Zahl, und zwar der Hitzewellen, wenn es nicht nur eine gab, sondern wenn es mehrere Hitzewellen auf der Nordhalbkugel gleichzeitig gab. Diese Zahl der Tage hat von rund 2025 auf 150 zugenommen. Die Fakten dazu: Die Anzahl der Hitzewellen hat sich versechsfacht. 45% sind sie in der Ausdehnung größer geworden und sie sind deutlich intensiver geworden. Diese enorme Zunahme lässt sich nicht nur mit der Temperatur erklären, also mit diesem globalen Temperaturanstieg in dieser Zeit von rund 0,5 Grad. Es muss einen anderen Effekt geben und der hat mit dem Jetstream zu tun, über den wir hier an dieser Stelle schon öfter gesprochen haben. Blick auf die Nordhalbkugel, hier der Nordpol, wir kippen die Erde mal. Normalerweise ist dieses Starkwindband in West-Ost-Richtung ausgerichtet. Dann gibt es nicht zu viele Hitzewellen in der letzten Zeit. Im Sommer wird der Jetstream schwächer, er meandriert und dann haben wir mehrere Stellen, wo sich die Wetterlage kaum ändert und dann haben wir eben mehrere Stellen mit solchen Hitzewellen. Das sagt diese interessante Studie. Jetzt zu unserem Wetter und jetzt gucken wir wieder in den beginnenden Winter. Schauer mit Regen oder Schnee ziehen von Westen nach Ost. Schneefallgrenze liegt morgen so bei 200 bis 300 Meter, also schon in mittleren und vor allem in den höheren Lagen der Mittelgebirge wird es weiß. Im Nordwesten Münsterland kann es morgen Nachmittag auch selbst mal in tieferen Lagen vorübergehend weiß werden. Die Temperaturen nachts im Osten und Süden leichter Frost. im Nordwesten meistens frostfrei. Tagsüber erreichen die höchsten Werte in den Mittelgebirgen Werte um 0 Grad, sonst sind es 2 bis 5 Grad. Die weiteren Aussichten, viele Wolken und wechselhaftes Wetter. Der Sonntag nochmal eine Spur kühler, dann kann es selbst in tieferen Lagen schneien. Und auch der Montag ist wechselhaft und kalt. Der Winter deutet sich an.
Vielen Dank, Carsten Schwanke. Und das waren die Tagesthemen. Hier geht's weiter mit einem Krimi und dem legendären Horst Schimanski. Wir sehen uns dann morgen an dieser Stelle wieder. Einen schönen Abend. Tschüss.